Wunderschönen, jetzt fängst du an zu schlürfen hier. Gerade wenn ich anfange. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört, das lassen wir natürlich drin, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir ist der bärtige Baba Guido. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Mit neuem Mikro.
Das hört man hoffentlich.
Das hört man, ja.
Ich habe mir extra eine leicht belegte Stimme zugelegt, damit der Übergang für meine treuen, aber seltenen Hörer nicht ganz so schwer ist.
Du bist natürlich Guido von Trick Track und wenn du da bist, kann es eigentlich nur eins heißen. Es kann eigentlich nur heißen, dass wir über haptische Spiele sprechen, die auf Karton gedruckt wurden.
Mit Holzmaterial.
Mit Holzmaterialien und Würfelchen und so.
Würfel sind diesmal eigentlich gar nicht drin in unserem neuen Spiel, denn heute reisen wir wohin?
Nach Belgien. Genau. Nach Brügge. Das Spiel heißt Brügge, geht natürlich um die Stadt in Belgien. Man fängt auch gleich, wenn man die Anleitung aufschlägt, wird man auch gleich in der Stimmung eingefangen. Es fängt nämlich der Startspieler an, der als letztes was frittiert hat. Da musste ich laut loslachen.
Ehrlich. Ja. Was mich überrascht hat, ist, normalerweise wirst du bei Spielregeln ja mit einer Geschichte so ins Thema eingeführt. Wir befinden uns im Mittelalter. Im 15. Jahrhundert ist Brügge eine lebendige Handelsmetropole. Blablabla. Ist hier nicht. Hier geht's gleich los mit Aufbau, zack, zack. Wer einen frittiert hat, beginnt, zieh eine Karte und so weiter. Also, die kommen ungewöhnlich schnell zur Sache.
Ja, finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil gerade bei Brettspielen ist mir das im Gegensatz zu Videospielen deutlich weniger wichtig, wie was die Story hat. Wir haben letztes Mal auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt Brettspiele, die so ein bisschen versuchen, die Thematik einzufangen, aber insgesamt kann man, glaube ich, schon so sagen, dass Brettspiele viel mehr sich über die Mechanik definieren und funktionieren vor allem auch.
Gell? Immersion, sage ich. Immersion. Ich brauche ein Thema. Ich will eine Geschichte erzählen. Ich will irgendwie ins Spiel rein.
Na dann erzähl mal. Warum
du als alte Videospielnase auch noch sagst, also ihr Thema finde ich scheiße, ja, das ist viel besser. Wundert mich, ehrlich gesagt.
Also, ja, nee. Aber dann erzähl doch mal, warum sind wir in Brügge? Also das Spiel, mir wurde nicht so ganz klar, warum wir uns in Brügge befinden bei dem Spiel.
Hey, wir könnten auch in Shanghai oder in Venedig sein. Das Thema ist nett. Ja? Mittelalter geht ja eigentlich auch immer. Wir sind, was sind wir eigentlich in dem Spiel? Händler?
Siehste? Das wird überhaupt nicht so ganz klar.
Wir sind
Kanalbauer und Zimmervermieter. Vielleicht sind wir sogar Hotelbesitzer, man weiß es nicht.
Und wir sind ja auch noch irgendwie im Rad unterwegs. Wir können ja auch aufsteigen in der sozialen Hierarchie dieser schönen kleinen runden Stadt. Also wir sind irgendwie eine Familie, sag ich mal. Wir sind doch alle eine große Familie.
Nee, aber das wird tatsächlich, fällt mir jetzt so auf, wo du sagst, wird gar nicht so ganz klar. Also wir haben neulich über Village gesprochen, da ist es relativ eindeutig, in welchem Kontext man sich bewegt und dass man die Familienmitglieder ausschickt, um Karrieren zu starten. Das ist hier deutlich mechanischer. Ja. Also vor uns liegt der Stadtplan von Brügge, aber sehr stilisiert. Es gibt dort ein Rathaus, in dem man aufsteigen kann, versinnbildlich sozusagen die politische Karriere, die man dort anstrebt, gibt einfach Siegpunkte am Ende. Wir haben drumherum die wunderbare Kramerleiste mit den Siegpunkten. Und dann sehr typisch für die Stadt, deswegen heißt es wahrscheinlich auch so, hat jeder Spieler bei sich zwei Kanäle. In Freiburg würde man sagen Bächle, die mit Wasserplättchen belegt werden können, die auch Siegpunkte geben. Und das ist halt sehr typisch für die Stadtbrügge, dass es dort diese Wasserkanäle gibt. Die können wir bauen. Und ansonsten,
warst du da schon mal?
Ich war noch nicht da. Nee.
Soll ja sehr schön sein.
Soll schön sein, um ein paar Floskeln zu bedienen. und alles andere, im Gegensatz zu den meisten Brettspielen, ist das Spielfeld hier wirklich klein. Und das meiste befindet sich dann eigentlich vor dir in der Ablage. Also auf dem Spielfeld wird eigentlich nur grob die Siegpunkte angezeigt und eben diese Karriere im Rathaus. Alles weitere findet bei sich selber statt.
Die Würfel werden da noch abgelegt. Also es gibt doch Würfel. Ich muss meine Aussage vorhin zurücknehmen. Es gibt doch Würfel, na klar. Der Spielplan ist tatsächlich klein. Ich habe jetzt gerade mal mit meinem handelsüblichen Industrienormmesser hier überprüft. Das sind nur zwei DIN A4 Seiten aneinander gelegt. Ja? Also das ist wirklich klein. So klein, praktisch, handlich.
Ja.
Darf ich noch kurz was zum Autor sagen? Ist mir immer ganz wichtig. Der Mann dahinter, Stefan Feld, Das ist so einer wie mir, gell? Das ist auch einer aus dem Partnerland. Stefan Feld ist nämlich ein Lehrer am Gymnasium in Gengebach. Das ist bei Offenburg. Und toller Typ, finde ich, ist, wenn du vor ihm stehst, ich glaube, der ist 2,50 Meter groß. Glatze, ja, richtig spiegelglatt. Und ist halt ja inzwischen zum Vielspieler-Papst aufgestiegen. Ja,
also Spielerfinder, ja.
Ja, Spielerfinder-Papst natürlich. Dieses Jahr 3 Spiele rausgebracht. 1 soll noch im Herbst kommen. Mhm. Das heißt Amerigo bei Queen Games. Dieses Jahr eben besagtes Brügge. Rialto bei Pegasus Spiele.
Und Bora Bora bei Allianz.
Letztes Jahr hat er auch 3 Spiele am Start gehabt. Also der ist sehr produktiv.
Dafür, dass er eigentlich Lehrer ist, gell, macht er ordentlich Spiele. Also da können sich selbst die hauptberuflichen Spieleerfinder noch ein Stück von abschneiden.
Ja, Manu, du weißt doch, was man über Lehrer sagt, oder? Vormittags haben sie recht, nachmittags haben sie frei.
Und er findet Spiele.
Genau, und ewig viel Urlaub haben sie.
Aber ich habe nichts dagegen, wenn er so schöne Spiele wie Brügge erfindet, kann er das ruhig weitermachen.
Auf jeden Fall.
So, du wolltest noch was zu ihm sagen, haben wir jetzt? Wo sind wir stehen geblieben?
Wir können jetzt eigentlich mal ein bisschen erklären, worum es geht.
Genau, also wir haben gesagt, auf dem Spielplan auf der Stadt Brügge legt man die Punkte ab, aber wie kriegt man denn Punkte? Also das ganze Spiel ist...
Oh, ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, die Karten.
Die sind
ja auch noch Teil des Materials. Es gibt, ich glaube, 165 Karten sind drin. Die haben auf ihrer Rückseite bunte Häuser in 5 verschiedenen Farben. Die Zahl 5 müssen wir uns, liebe Hörer, übrigens merken in diesem Spiel. 5. Immer 5 Farben. Die Kartenrückseiten sind besagte 5 Karten und auf der Vorderseite sind Personen drauf. Jede Person ist mit einem Porträt dargestellt, hat eine gewisse Fähigkeit und hat ihr eigenes Bild. Wir haben also de facto 165 Porträts. Ich finde es eine gigantische Leistung auch vom Illustrator.
Absolut, ja. Richtig schön. Auch sehr unterschiedlich alle verschiedene Berufsgruppen abgebildet. Also sehr detailliert und im Gegensatz zu Agricola gefallen mir diese Zeichnungen hier auch wirklich gut.
Ja, der Illustrator ist Michael Menzel und er hat schon seinen eigenen Stil.
Ja.
Sehr, ein bisschen romantisiert, realistisch. Ja, so schön mittelalterlich halt. So
genau.
Wie der Spieler es mag.
Und von diesen Karten hat man immer 5 Stück auf der Hand.
5.
Deswegen ja die Zahl 5. Und ja. Man kann diese Figuren, diese Handkarten in verschiedenen Arten einsetzen. Da hat mich das Spiel sehr an San Juan erinnert. Da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Diese Karten sind alles quasi in dem Spiel. Du kannst dir damit Nachschub holen, du kannst dir damit Geld holen, du kannst die Personen einsetzen, du kannst Häuser bauen, also du musst dich
Kanäle bauen.
Die Karten sind das A und O bei diesem Spiel und das gefällt mir sehr gut, weil du bekommst eine frische Karte und überlegst dir dann, ist diese Person was wert, was ich gerne machen würde? Die Personen haben alle gewisse Vorteile, also wie man es von Brettspielen kennt, die eine Person bringt dir mehr Geld, die andere Person hilft dir beim Kanal bauen, die andere Person sorgt für Steuern höhere und lauter solche Vergünstigungen, die du im Spiel hast. Diese Personen kosten Geld, wenn du sie quasi in deine Ablage legst. Diese Personen zählen für alles, also du kannst mit diesen Personen alles machen, also alle Aktionen im Spiel definieren sich durch diese Karten. Du hast jetzt zum Beispiel eine rote Person, eine rote Karte, du kannst damit überlegen, ob du dir zum Beispiel die Karte abwirfst, um neue rote Männchen zu holen, die brauchst du, um gewisse Aktionen zu starten, oder du holst dir damit Geld
um
Häuser zu bauen, du kannst damit ein rotes Haus bauen. Das heißt, nur wenn du die Person wirklich als Person einsetzt, dann bringt sie dir den Vorteil, der auf der Karte richtig draufsteht. Also so ähnlich wie bei San Juan sind die Karten auch gleichzeitig Währung und das finde ich eine sehr schöne Mechanik, weil du immer abwägen musst, ist mir die Person das jetzt wert, dass ich die baue oder brauche ich was anderes, dringender? Und 4 von diesen 5 Karten sind jede Runde weg. Also man hebt sich immer nur eine auf. Das heißt, es ist auch ein sehr schneller Durchlauf. Du kannst nicht arg lange zögern oder hadern. Du musst dir immer relativ schnell überlegen, was du mit diesen Karten machst.
Und genau hier wird mir heiß und kalt, weil ich habe 5 Karten auf der Hand. Ich muss 4 benutzen. Ich kann nur eine in die nächste Runde mitnehmen. Das ist übler Entscheidungsdruck. Ja. Ja. Also Terror. Es wird pur taktisch gespielt. Ja. Du hast deine Hand. Du musst entscheiden, was ist da das Beste? Hau ich die gelbe raus für gelbe Männchen, weil ich so ein Figürchen, das sind kleine
Handlanger nennen die sich.
Handlanger, genau, kleine Figuren. Weil ich die gelben Figuren brauche, um eine Aktion bei einer anderen Karte zu nutzen. Oder schmeiße ich die gelbe Karte raus, um Geld zu bekommen. Denn die besagten Würfel, 5, werden am Anfang geworfen und die triggern auch nochmal verschiedene Ereignisse.
Genau, aber sie definieren vor allem, wenn du eine gelbe Karte abwirfst, kriegst du so viel Geld, wie der gelbe Würfel an Augen anzeigt.
Genau, das wollte ich sagen. Ja. Brauche ich also das Geld? Oder es gibt ja auch noch diese komischen Bedrohungen. Ja, mhm. 5 verschiedene Bedrohungen bedrohen die Stadt.
Also Pest, Feuer, so typische Flut, Sachen aus dem Mittelalter.
Räuber,
Pest, genau. Räuber, Glut, Feuer.
Lodernde Glut, was im Mittelalter eben so passiert ist. Ich kann auch eine gelbe Karte abschmeißen, um eben einen gelben Bedrohungsmarker abzuwerfen. Da muss ich eben aufpassen, wenn ich 3 Stück davon angesammelt habe, dann tritt dieses Ereignis ein. Ja.
Oder du baust einfach ein Haus oder einen Kanal.
Das oder baue ich am Kanal. Also es ist, ich finde es polarisiert, das Spiel.
Extrem,
ja. Ich habe erlebt, dass Leute gesagt haben, ich finde es schlecht, weil ich fühle mich von den Karten völlig durchs Dorf gescheucht. Ja, das ist überhaupt kein Spiel, sondern die Karten sagen mir, was ich machen soll und ja, das
kann ich,
habe ich zu wenig Einfluss.
Kann ich nicht so nachvollziehen, weil man ja schon relativ viele Möglichkeiten hat.
Das Spiel ist wie das Leben. Man versucht mit dem, was man irgendwie kriegt, das Beste zu machen.
Ja, du musst aus dem, was du kriegst, das Beste machen.
Genau.
Das ist so ein bisschen wie dieser Spruch aus Portal, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Zitronenlimonade draus. So, ja. Genau. Also jetzt frei übersetzt, schlecht übersetzt. When life gives you lemon. So heißt so viel wie eben, wenn dir was Schlechtes widerfährt, weil es sauer ist, dann mach halt Zitronensaft draus. Und genau. So kommt es in dem Spiel auch extrem rüber. Du hast dann irgendwie 5 Karten. Und denkst dir, ja, okay, also das Beste, was ich jetzt mit dieser Karte machen kann, dann hole ich mir halt diese 4 Geld. Oder, dann hole ich mir halt die roten Männchen und so weiter. Also
genau,
man kann nicht sehr arg vorausplanen. Das ist natürlich schon wahr, aber dadurch wird das Spiel auch sehr aktiv.
Ich persönlich mag ja taktische Spiele. Ich bin nicht so der große Stratege, der irgendwie seine Züge 5 Runden im Voraus spielt. Ich mag das, dazu zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit diesen Sachen, die mir zur Verfügung stehen? Und welche Person möchte ich vielleicht in die nächste Runde mitnehmen? Und das spielt sich schnell, ja, die Runden sind schnell runter. Ich glaube, eine Partie ist auch zu viert innerhalb, wenn die Leute es einmal gespielt haben, drauf haben, innerhalb einer Stunde runtergerissen.
Locker, ja, ja.
Das ist schön, du hast aber das Spielgefühl eines vollwertigen Vollkornspiels. ich finde es rund und dadurch, dass man so viele verschiedene Karten hat, 165, habe ich schon gesagt, liegen in der Box.
Mir geht es danach jedes Mal
immer so, auch, ja, dass ich sage, ich möchte gerade nochmal.
Ja.
Nächstes Mal mache ich es besser.
Weil ja,
wieder hat irgendwie das Feuer zugeschlagen oder
genau.
Ach, jetzt kam wieder mit dem Kanal nichts.
Und eben, ich mache mal ein kleines Beispiel. Diese Kanäle sind relativ teuer. Also du musst, jede Stufe kostet 1 Geld mehr. Das heißt, der erste Kanalausbau kostet 1 Gulden, der zweite schon 2, der dritte 3 und so weiter. Und am Ende musst du 5 zahlen für die 5. Stufe. Da hast du schon ordentlich Geld reingesteckt. So eine Karte gibt dir eben maximal 4, 5, 6 Gold. Da ist schon ordentlich Investition drin. So, dann fragt man sich, lohnt sich das? Nach der dritten Ausbaustufe kriegst du 3 Siegpunkte, 3 lächerliche Siegpunkte.
Und die sollte man schon erreichen.
Die sollte man mindestens erreichen. Und dann die nächsten Stufen kosten nochmal 9 Geld extra und dann gibt's erst die dicken Punkte. So. Und
da kann ich wiederum.
Warte kurz, lass mich kurz weiter. Und dann überlegst du dir so, lohnt sich das? Und dann kam eine Karte auf meine Hand, die mir gesagt hat, ich kann einmal pro Runde einen Kanal umsonst ausbauen. Also ich muss die Aktion zwar machen, aber ich spare mir das Geld. Dann macht das natürlich schon wieder mehr Sinn. Und dann kam noch eine Karte, die zum Beispiel sagt, alle Punkte, die mit dem Kanal zu tun haben, alle Siegpunkte, geben 2 Sonderpunkte. Das heißt, dann habe ich beide Kanäle, kriege da von beiden Seiten zu den 3 Punkten nochmal 2 jeweils dazu. Und wenn ich dann auch noch die Kanäle voll habe, kriege ich nochmal 7 bis 6 Punkte und da nochmal 2 dazu. Und da muss man dann seine gesamte Strategie umwerfen. Wenn man solche Personen dann auf die Hand kriegt, muss man völlig anders spielen, als wenn man nächstes Mal eine Karte hat, die einem Siegpunkte gibt für jedes gelbe Haus, was man in der Auslage hat. Ja? Und dadurch kann man sich im Vorfeld auch nicht festlegen auf eine Strategie, sondern du musst sehr agil darauf reagieren, welche Karten du geschoben bekommst vom Spiel.
Da habe ich auch noch einen schönen weisen Spruch. Wenn der Wind des Schicksals weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ha, 1-1.
Wunderbar.
Nee, was ich sagen wollte, bei den Kanälen, du kannst ja, du hast es vorhin schon erwähnt, in 2 Richtungen immer bauen. Ja, an meinem Startpunkt quasi kann ich nach links oder rechts weiterbauen. Ich muss aber eine farblich passende Karte dazu abschmeißen. Und das Nachziehen der Karten funktioniert eben so, dass wir zwei Nachziehstapel haben. Ja? Von dem ich, wenn ich Karten nehme, am Anfang der Runde nehmen wir immer, ziehen wir Karten nach, kann ich mich immer entscheiden, nehme ich vom linken oder vom rechten Stapel. Und da sehe ich nur die Rückseite und weiß die Farbe, was für eine Person ist und so weiter natürlich nicht. Aber es kann natürlich ultra frustrierend sein. Und da kann ich die Leute schon verstehen, die das nervt, dass du irgendwie um deinen Kanal auf die letzte Stufe und damit halt nochmal für einen schönen Bonus auszubauen, brauchst du eine braune. Und du ziehst ums Verrecken nicht so eine fucking braune Karte. Und ja, da glaube ich, da habe ich Mitleid, wenn dann einer in die Tischkante beißt und er einen super Plan hat, er hat die Kohle, er hat alles vorbereitet, aber er zieht die Karte nicht.
Ja, aber das ist halt so manchmal. Das ist halt so. Aber insgesamt ist es recht, recht taktisch und nicht so glücksanfällig. Also du musst nicht um dein Glück würfeln. Ja? Es ist kein Würfelspiel. Die Würfel sind wirklich nur eine Markierungsanzeige, wie viel Geld es gibt und welche Schadensmarker verteilt werden. Das ist der einzig große Glücksfaktor. Und dann natürlich dieses Kartenziehen. Da hast du nur in der Hand, wie du es gesagt hast, welche Farbe du ziehst. Und da kannst du natürlich ein bisschen Pech haben, wobei das ja durch die zwei Stapel schon so ein bisschen reduziert wurde. Ja. Dass du wenigstens agieren kannst und sagen kannst, gut, dann nehme ich halt wenigstens noch eine rote anstatt irgendwie noch eine blaue, weil dann kann ich halt auf der anderen Seite vom Kanal ausbauen. Also man kann sich da schon dran anpassen. Insgesamt, ich habe es jetzt 4-5 Mal insgesamt gespielt. Es ist schon sehr abhängig davon, welche Personen und welche Karten du ziehst, aber man kann eigentlich, habe ich so das Gefühl, aus allen Karten was Gutes machen, oder? Hast du es auch so wahrgenommen? Also es ist jetzt nicht so, dass es bei Agricola hat man immer so ein bisschen das Gefühl, da gibt es so viele Kombinationen, dass es sehr unausgeglichen sein kann mit den Personen, die du hast, weil da der Durchlauf nicht so hoch ist. Man hat diese 7 Karten am Anfang und die bleiben fix. Und hier ist der Durchlauf an Karten deutlich höher, deswegen reduziert sich das Unfair-Gefühl, habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde auch, das Spielgefühl ist ein positives, weil ich nicht irgendwie Mängel verwalte. Ja, ich muss nicht gucken, oh je, hier muss ich irgendwie Löcher stopfen, sondern ich habe eine Vielzahl an Optionen und die sind irgendwie alle gut. Und das ist was für ein Stefan Feldspiel, finde ich, typisch ist. Der macht das gerne, dass er dir viele, also bunten Strauß an Optionen bietet, die alle toll sind, aber die Kunst ist, die beste rauszufinden. Ja? Du kriegst auch für alles Siegpunkte, aber du musst nur das machen, was irgendwie von den vielen Siegpunkten noch die meisten bringt. Also man muss das ein bisschen durchschauen. Und es gibt immer was. Irgendwann ist bei uns mal der Spruch aufgekommen, bei Stefan Feldspielen kriegst du sogar Siegpunkte fürs Müll runtertragen. Also, ja, wer Trajan zum Beispiel gespielt hat, weiß, was ich meine. Da gibt es auch überall Punkte, aber du musst halt gucken, wo kriege ich mehr.
Und das trotzdem ist eine schöne aber, Idee. Ja, und trotzdem finde ich es eben, wie du es gesagt hast, es ist kein Mängelspiel, sondern eher ein Überoptionsspiel. trotzdem finde ich es aber auch interessant, also es gibt ja so Spiele, da hat man dann Mitspieler, die rechnen sich 4 Runden im Voraus aus, wie viel Siegpunkte gibt und dann ist man eine halbe Stunde mit Warten beschäftigt, bis derjenige dann fertig ist, weil er alle Möglichkeiten durchgeht, das geht hier gar nicht. Und das finde ich positiv. Du siehst im Spiel eigentlich auch nicht wirklich, wer führt. Also man kann recht wenig Siegpunkte im Spiel sammeln, die meisten werden dann, oder fast alle Punkte werden am Ende verteilt. Und man hat es nicht so richtig im Blick, wer jetzt gerade führt, was dann auch nicht frustrierend ist. Also man kann so ein bisschen abschätzen, aber...
Naja, so. Gut, also die Informationen über die Punkte sind eigentlich
offen. Ja klar, aber du müsstest dich wirklich hinsetzen und nachzählen, das geht natürlich immer. Aber man sieht es nicht auf dem Spielfeld sofort, wer ist der Erste, wer ist der Zweite, wer ist der Dritte.
Ey, das ist auch der Spannungsbogen, den das Spiel hat, dass plötzlich einer noch irgendwie eine Karte legt. Eben wie du vorhin in deinem Beispiel meintest, für jeden Kanalabschnitt gibt es nochmal einen Punkt und so. Und plötzlich ist einer bei der Abrechnung halt dann überholt er alle und ist doch noch Erster.
Also wir haben es gestern gespielt, da hat die Mitspielerin in der letzten Runde gewonnen, weil sie eine Person hatte, die für jede Berufsgruppe nochmal 2 Siegpunkte gegeben hat. Und sie hat sie halt noch rausspielen können und hatte dann halt nochmal 12 Punkte mehr und das war genau der letzte nötige Schritt nach vorne. Ja. Okay. Sowas kann natürlich passieren, ja.
Auf jeden Fall, bei uns war es auch immer so, dass die Endergebnisse relativ nah beisammen lagen. Ja. Also es gibt keinen Ausreißer und ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz harmonisch ausbalanciert im Mechanismus.
Ja, ich habe es auch jetzt 3-4 Mal gespielt gehabt, bevor ich es der Gruppe gestern erklärt habe und die haben dann trotzdem gegen mich gewonnen.
Also ja, das liegt einfach daran, dass du wahrscheinlich einfach
scheiße spielst. Ja, wahrscheinlich einfach schlecht. Aber es gibt ja so Spiele, wenn du die schon mal gespielt hast, dann kannst du eigentlich gar nicht verlieren gegen Neulinge. Weil ja. du weißt, im Ende kommt irgendwie noch die und die Wertung und die und die Kartenblöcke gibt's erst da und da. Das ist bei dem Spiel definitiv nicht so.
Bei den meisten Spielen ist es ja so, dass derjenige, der das Spiel kennt, besser ist als der Neuling. Also wenn der Neuling den Profi abzockt, dann weiß ich nicht, ob es vielleicht nicht auch ein bisschen am Spiel anzulasten ist. Ja, was ich aber noch sagen wollte, das ist ja wieder so ein bisschen was aus einem Videospiel. Was es ja auch gibt, sind diese drei Achievements, die jeder Spieler hat.
Ja, stimmt, das ist gut.
Ja? Also es gibt, jeder Spieler hat drei Plättchen vor sich liegen. Das ist einmal, du hast die Mehrheit an Typen, also an Personen. Oder du bist der Beste auf dieser Aufstiegsleiste mit dem Rathaus. Oder du bist derjenige, der am weitesten den Kanal vorangeschritten hast. Wenn du einmal im Spiel als Einziger das erfüllt hast, also ich habe vier Personen und alle anderen haben irgendwie drei oder zwei, dann darf ich dieses Achievement umdrehen.
Unlocken.
Unlocken. Genau. Und dann kriege ich auch nochmal Punkte dafür.
Ja, was auch eine schöne Strategie ist, weil es anders ist wie zum Beispiel die längste Handelsstraße bei Siedler. Es erinnert ja im ersten Moment so, aber die wandert ja wieder, die musst du verteidigen. Und hier kannst du dir überlegen, okay, alle gehen jetzt irgendwie auf Personen, dann gehe ich mal schnell irgendwie auf die Wasserstraße, weil jetzt ist es gerade billig, dieses Achievement zu bekommen. Und das finde ich auch eine ganz schöne Mechanik, dass es nicht mehr weggeht. Man kann sich's recht billig und recht einfach holen, wenn man den richtigen Moment dafür erwischt. Und dann gibt's aber auch immer wieder Spielpaarungen, wo sich zwei Leute ständig um diese Wasserstraße prügeln, weil sie es endlich noch kriegen wollen, bevor das Spiel aus ist, und dann wahnsinnig Geld investieren und du kommst mit einer Person bauen locker an die andere.
Achievement. Oder du unlockst so ein Achievement relativ früh im Spiel und lässt es danach halt sein, weil du denkst, nein, genau, da muss ich mich jetzt nicht mehr engagieren.
Ist auch eine valide Taktik, ja?
Du ziehst weiter mit, um die zu triezen.
Genau.
Ja, dass die einfach nicht mehr kriegen und die sagen dann, ey Mann, was ist doch schon, jetzt lass doch mal gut sein. Und ich so, nein, die vier Punkte kriegt ihr nicht. Ja.
Also die Mechanik.
Interaktiv ist es also im gewissen Grad auch.
In dem Punkt ja, weil das wäre jetzt auch der einzige Punkt, ähnlich wie bei vielen Spielen, Dominion zum Beispiel wäre auch so ein Kandidat, wo jeder vor sich hinbaut.
Multiplayer, solitär.
Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl am Anfang beim Spielen, aber mit mehreren Partien lockert sich das ein bisschen, weil wie du es gesagt hast, man muss so ein bisschen gucken, was machen die anderen, um im richtigen Moment was zu machen. Es ist schon interaktiver. Also es ist nicht so, dass jeder nur für sich baut, aber es gibt keine direkten Störmöglichkeiten außer diese Schadensplättchen. Also es gibt bestimmte Personen, da kannst du eine Aktion machen und dann kriegen alle Mitspieler Negativmarker, und das war aber die einzige wirklich böshafte Aktion, die ich gesehen habe bis jetzt.
Ja, das ist aber natürlich was Typisches für Eurogames. Die sind eher kompetitiv und nicht kontestativ. Ja, also
alles Hippies bei Hans im Glück.
Ja, hey, Peace, Mann, immer nur Friede, nichts kaputt, Mann. Ja, also ich kann halt nicht dazwischen funken, sondern man macht eigentlich, man macht ein Wettrennen um die Siegpunkte.
Ja.
Aber das ist okay, ja. Die Interaktion ist gut. Es reicht aus, sagen wir mal so.
Schönes Spiel. Meinst du, es hat Chancen auf ist es ein Spiel des Jahreskandidat? Oder ist es dafür zu taktisch?
Ich würde sagen, es wäre ein auf jeden Fall nicht fürs Normale, sondern eher fürs Kennerspiel.
Ja.
Es wurde ja vorletztes Jahr neu eingeführt, diese Kategorie. Und da würde ich es irgendwo sehen in den Top Ten. Also ob es das wird oder ob es eine Nominierung
eine
Empfehlung, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das werden wir schon mal da wiedersehen. Und es ist auch schön, es lässt sich ja wunderbar erweitern. Du machst halt einfach nochmal einen Satz mit 150 neuen Personen.
Ja, braucht es jetzt aber nicht. Nee, ich frage deswegen, weil ich es mit meinen zwei Söhnen zum Beispiel wunderbar spielen kann. Also ich hatte das jetzt so von der Erklärung und vom Lesen der Anleitungen, und die Personen sind ja auch recht kompliziert so, habe ich gedacht, es steht ja drauf, ab 10 Jahren, dass es jetzt für meine 9- und 7-jährigen Söhne zu schwer ist, aber ich kann das richtig gut mit denen spielen. Also cool. Wirkt aber im ersten Augenblick deutlich schwieriger, als es eigentlich dann ist.
Wobei die natürlich auch Gamersöhne sind.
Ja, das stimmt.
Die sind spieleraffin.
Das stimmt. Aber 10 ist schon ein gutes Alter, was draufsteht, das würde ich schon sagen. Aber es ist jetzt nicht so das typische Familienspiel. Dafür hat es dann doch zu viele Taktiken. Ne?
Ja.
Gut, Kennerspiel, auf jeden Fall eine Empfehlung wert von mir. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Gibt es bei Hans im Glück und natürlich auch, wir verlinken natürlich auch auf Amazon bei uns im Blog. Und hast du was dazu geschrieben im Blog bei euch?
Mache ich noch.
Ja, dann findet man
also das auch demnächst auf dann auch mal bitte auf de-tricktrack.net klicken, ein bisschen rumlesen.
Du bist so schräg, du hast DE am Anfang.
Ich habe DE am Anfang, Mann.
Jo. Gut, dann freue ich mich, dass wir mal wieder über Brettspiele gesprochen haben und mit deinem schönen Mikro, dass es nicht mehr klingt, als würdest du aus der Badewanne podcasten.
Genau, jetzt bin ich im Profi-Studio. Ja, und dann vielleicht wieder öfter.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss.